Wie können wir heute noch zuversichtlich sein? Zuversichtlich, wenn eine schlechte Nachricht auf die andere folgt. Willkommen beim zweiten WDcast, dem Podcast der World Design Capital Frankfurt Rhein-Main 2026 in Kollaboration mit dem DDcast des Deutschen Design Clubs. In dieser Folge geht es um Zuversicht und um gutes Leben. Zuerst hört ihr dazu ein kurzes Statement von Ines Wildhage, Cross-Media-Referentin im Kampagnen- und Kommunikationsteam von Amnesty International. Amnesty und Zuversicht, ja, das geht. Ines macht ein Eingangsstatement, das wirklich zuversichtlich stimmt und uns Mut macht. Anschließend an dieses Statement sprechen Anne Bartens, Projektleiterin bei der gemeinnützigen Organisation Lust auf besser Leben, die im Rahmen des WDC-Jahres das Projekt Demokratie-Kioske umsetzen will, und Karl Norton, Transformationspsychologe und Neugierforscher, mit Georg Christoph Bertsch über ihre Erfahrungen und Ideen. Ein Psychologe und eine Frau, die nachhaltige Stadt- und Gesellschaftsentwicklung vorantreiben. Eben mit Zuversicht und Resilienz.
Wir wissen, dass unsere Arbeit wirkt. Daraus ziehen wir viel Kraft und Zuversicht. Amnesty recherchiert Menschenrechtsverletzungen weltweit und ist deshalb selbst mit schlimmsten Inhalten konfrontiert und sehr oft Überbringerin schlechter Nachrichten. Das entmutigt uns aber nicht. Im Gegenteil. Wir sind voller Zuversicht, dass sich Gerechtigkeit langfristig durchsetzt und dass die Menschenrechte wirklich für alle Menschen Realität werden. Das klingt vielleicht paradox oder weltfremd, es ist aber eine Hoffnungsgeschichte. Wir wissen, dass bestimmte Mechanismen wirken, um Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Wir wissen um die Wirkung von Solidarität und Öffentlichkeit. Und dass es auf die Kommunikation ankommt. Die Kombination aus sachlichen Berichten, juristischer Expertise, Solidarität, Menschlichkeit und konkreten Aktionsangeboten. Es geht darum, autoritären Kräften und Verantwortlichen von Menschenrechtsverletzungen zu zeigen: Wir sind viele, wir sehen die Menschenrechtsverletzungen in eurem Land und wir alle wollen, dass ihr sie stoppt. Das erzeugt Druck für Veränderungen. Es ist zwar kein Sprint, sondern ein Marathon, aber damit haben wir Erfolg. Und das motiviert uns und ist somit auch eine Quelle für Zuversicht.
Ja, guten Tag zusammen. Ich sitze hier im Studio mit Anne Bartens von Lust auf besser Leben und Karl Norton von Zuversicht. Also ihr stellt euch ja gleich nochmal ein bisschen vor. Ich würde aber schon mal anfangen mit dem Thema oder der Zusammenfassung der Sendung unter dem Motto Besser Leben mit Zuversicht. Erstmal jedoch zum Impuls. Wir haben ja stets einen Impuls vor der Sendung, in dem Fall von Ines Wildhage von Amnesty International, dass wir einfach mal auch gemeinsam diskutieren wollen, mal dran hören wollen, was da eigentlich drin ist und was euch darin aufgefallen ist. Erstmal guten Tag, Karl. Ja, wie geht's?
Hallo, gut geht's, dankeschön. Ja, wunderbar. Ich gehöre ja zu den Zukunftsoptimisten, auch in dieser Zeit.
Ich bin mal gespannt. Und Anne, wie geht's so?
Ja, mir geht's auch gut, danke. Ich bin auch grundlegend zuversichtlich.
Das ist ja schon mal eine sehr ungewöhnliche Begrüßung, weil wir häufig gleich schon mit Sorgen zu tun haben, aber hier eben mit einer optimistischen Haltung. Ja, Anne, wie nimmst du deine Tonschnipselchen von Ines wahr? Also was geht dir da durch den Kopf oder was ist dir daran aufgefallen?
Also ich kann mich sehr gut mit ihr identifizieren, weil ich glaube, dass das ist ein schweres Thema, wo sie dran arbeitet und trotzdem, dass sie die Wirkung des eigenen Handelns einfach so in den Fokus rückt und daher diese Zuversicht und dieses optimistische Bild auf die Zukunft hat und auf ihr Schaffen. Da kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Von daher, ja, verstehe ich, was sie sagt.
Karl, wie geht's dir? Ich meine, du hast ja einen anderen Hintergrund als mit Zuversicht. Geht auch so ein bisschen in die Forschung zum Teil. Was hörst du denn da raus, wenn du jetzt Ines zuhörst?
Ja, also das Schöne ist, dass so ein Mensch das natürlich völlig unverblümt, so wie er das erlebt, schildern kann. Und da merkt man so, das braucht eigentlich keine Forschung und keine Fachbegriffe, um zu erleben, wo ein Mensch seine positive Grundhaltung selbst bei einem solchen anspruchsvollen Thema hernimmt. Und für uns in unserem Vokabular würde man sagen, die hat sehr viel psychologisches Kapital. Das ist so ein Begriff, der klingt immer so ein bisschen wie eine Mischung aus Sigmund Freud und Karl Marx. Und deswegen haben wir den auch schon umbenannt in Zukunftsmut. Also sie hat etwas, das würden wir als Zukunftsmut bezeichnen. Und warum hat sie das? Und warum hört man das auch so raus? Sie spricht von Zuversicht. Das ist so eine der Übersetzungen für eine der wichtigen Dimensionen. Und wir verstehen unter Zuversicht eigentlich, dass ein Mensch davon fest überzeugt ist, dass es immer mehrere Wege gibt, um ein Ziel zu erreichen und dass er die auch wird gehen können, wie so eine Art Willpower und Waypower, wie so eine Wegekraft und eine Willenskraft. Und etwas anderes, das sie so nebenbei streift, und das hat die Anne ja auch schon gerade angesprochen, das ist dieses Zutrauen. So in der Psychologie spricht man da auch von Selbstwirksamkeit. Also dieses Gefühl, ich habe auch die Fähigkeiten, um das hinzukriegen. Und ganz zum Schluss von dieser Minute und etwas hat sie auch ganz kurz etwas genutzt, das nennen wir erlernten Optimismus. Das ist auch so eine Dimension von Zukunftsmut. Und was den so besonders macht, ist, das ist nicht irgendwie so ein Gefühl, so, ah ja, das Glas ist halb voll, ach, wir haben einfach nur das falsche Glas, das passt schon. Sondern das ist viel eher, wie können wir uns unsere bisherigen Erfolge, auch unsere Misserfolge, erklären. Und aus den Antworten, da gewinnen Menschen sowas wie einen erlernten Optimismus, also eine begründete positive Sicht für zukünftige Erfolge. Und das steckt eigentlich in den kurzen Aussagen, die sie getroffen hat, sehr gut drin.
Anne, der Begriff Selbstwirksamkeit, den Karl gerade verwendet hat, ich nehme an, dass bei der Arbeit, die du machst, oder wenn man zumindest diesen Titel Lust auf Leben, auf besser Leben, also dieses Thema der Selbstwirksamkeit. Wann empfindest du dich denn als selbstwirksam in deiner Arbeit? Oder wann empfindest du eine besondere Befriedigung innerhalb deiner Arbeit?
Also wir machen ja Projektarbeit im weitesten Sinne für Nachhaltigkeit. Und alle unsere Projekte sind wirkungsorientiert. Also schon beim Projektaufbau fangen wir an zu schauen, wie können wir Projekte so aufsetzen, dass sie eine möglichst hohe gesellschaftliche Wirkung entfalten können. Und dementsprechend ist fast alles, was wir hier tun, mit einer gewissen gesellschaftlichen Wirkung ausgestattet, was sehr, sehr positiv ist für meine Selbstwirksamkeit. Weil ich meine, mein berufliches Schaffen eigentlich genau danach ausrichten wollte, schon immer. Wie kann ich möglichst viel Positives bewirken? Wie kann ich möglichst viel Wirksamkeit entfalten? Und hier eine Organisation gefunden habe, wo das schon von vornherein einfach im Mittelpunkt steht. Also alles, was wir tun, dreht sich um dieses Thema. Und das ist für mich als Mensch einfach sehr positiv, weil mir das halt Selbstvertrauen, Zuversicht, Hoffnung und so weiter gibt. Und das kann ich nur empfehlen.
Wenn du jetzt, Karl, also sozusagen eine Gruppe, also Menschen, die du vielleicht noch gar nie gesehen hast, in einen besseren Zustand versetzen möchtest, ohne zu zaubern. Und diese Aspekte, die du vorhin angesprochen hast, eben berücksichtigst, wie würdest du denn vorgehen? Also jetzt mit einer Gruppe von 10 Leuten, die sind von mir aus auch griesgrämig, oder? Was machst du mit denen?
Das ist ja kurios. Griesgrämig, also das liegt vielleicht an meinem eigenen Auftreten oder an dem, wofür ich stehe. Ich habe relativ wenig mit Griesgrämen zu tun. Aber ich habe natürlich viel mit Menschen zu tun in Unternehmen, die das erleben, was wir, glaube ich, alle erleben. Eine Zeit voller Herausforderungen, voller Verwerfungen, wo immer noch natürlich ein bisschen mehr verlangt wird, weil das Ergebnis von morgen eben besser sein soll als das von heute. Und das ist tatsächlich so mein täglich Brot, dass ich vor diesen Menschen stehe, egal ob das jetzt 15, 20, 50, 100, 500 sind, und denen berichte von dem, was wir wissen über dieses psychologische Kapital. Und das Wichtige ist, wir sprechen jetzt, und mit Anne haben wir ein ganz tolles Beispiel, ganz viel von und über Menschen, die finden das, die haben das. Und die sind ganz nah an dem, was sozusagen ihr motivatorischer Sweet Spot ist. Das geht mir persönlich sehr ähnlich, weil ich meine Forschungsthemen frei wählen kann. Ich bin zu großen Teilen Herr über meinen beruflichen Alltag und so. Das Einzige, wo ich wenig Handlungsfreiheit habe, ist, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre. Aber ansonsten, also es gibt auch Grund zur Zuversicht bei der Deutschen Bahn. Die haben jetzt eine gute Frau an der Spitze. So, also um das ein bisschen ernster anzugehen, was ich diesen Menschen mit auf den Weg gebe, ist, dass obwohl das Forschung ist und Theorie und viel Wissen dahinter steckt, kann man das doch recht geradlinig im Alltag, in den Alltag überführen. Und ich habe ja so ein bisschen erzählt gerade von der Zuversicht, was wir so darunter verstehen. Und tatsächlich haben wir mit Medizinern schon gearbeitet in der Automobilbranche, also wirklich, wo Menschen so gerade nicht ganz so viel Zuversicht haben. Bei den Medizinern sind es hauptsächlich die Patienten. Und dann bringen wir denen verschiedene Tools bei. Und eines der Tools, das so besonders wirksam ist, aber kurioserweise extrem unbekannt, obwohl da 20 Jahre Forschung drin stecken, nennen wir WHOOP. WHOOP ist ein Akronym, das steht für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Auf Deutsch wäre das Wunsch, Ergebnis, Hürde und Plan. Das Ökonym auf Deutsch wäre so WHOOP, was sich keine Sau merken kann. Also macht man im Englischen, das nennt man das Englische sozusagen WHOOP. Und das Wichtige daran ist, warum man das auch mit so einer großen Gruppe machen kann und die danach auch zumindest den Ansatz dafür haben, um zuversichtlicher zu werden, ist Folgendes. Das Ziel ist ja entweder, ob es ein Projektziel ist oder ein privates, ist ja, kann man relativ klar umreißen. Das zweite ist so dieses, was wir mit Outcome bezeichnen, das ist, nutz mal ein bisschen Fantasie. Stell dir mal 2, 3, 4 Minuten lang vor, wie sich das anfühlt, wenn du das erreicht hast. Und früher hört es da auf. Das war so positive Psychologie 1.0. Und dann wunderten sich sowohl die Forscherkollegen als auch die Leute, die Menschen betreuten, egal ob das jetzt klinische Psychologen waren oder Menschen in der Lebenshilfe und dem Lebenscoaching, dass das nicht funktionierte. Die Leute kamen nicht bei dem Ziel an. Und der Grund war der, dass wir die Hindernisse nicht mit der gleichen Hingabe betrachten wie die Herausforderung. Und wenn man das macht, also sich vorher schon Gedanken darüber macht, okay, also Ziel cool, also fühlt sich jetzt schon geil an, da zu sein, aber was ist denn, wenn das und das passiert? Das ist der zweite Schritt, also welche Hindernisse warten und dann auch gleich sozusagen Wenn-Dann-Pläne zu haben. Wenn das Hindernis auftaucht, dann mache ich das. Und wenn man diese 4 Schritte macht, dann hat man sozusagen positive Psychologie 2.0. Und es gibt wirklich, also dieses WHOOP-Dings, das ist von Gabriele Oettingen, das ist eine sehr berühmte Psychologin, entwickelt worden. Und die kann zeigen, egal wo, ob das bei Lernherausforderungen ist, in der Partnerschaft, in der Ernährungsumstellung, immer dann, wenn Menschen glauben, sie haben ein schönes Ziel, aber wissen nicht, wie sie das wirklich erreichen können und ihre Zuversicht verlieren, dann greifen solche Mini-Tools. Weil die Tools müssen klein sein, damit sie schnell im Alltag greifen. Aber die Wirkmacht dieser Tools, die muss groß sein. Und das ist das, was ich dann diesen Menschen eben, egal ob 100 und wie gerade gestimmt, erst einmal mit auf den Weg gebe, damit sie sehen, das ist eine Frage der Technik und nicht eine Frage der Magie oder des Glücks.
Ja, Anne, ihr habt ja mit Sicherheit kein WHOOP oder wie auch immer System hinter dem, was ihr macht. Aber dennoch würde ich dieselbe Frage an dich stellen. Also du hast jetzt eine Gruppe von Menschen vor dir. Also wir haben jetzt gehört, es ist ein sehr systematischer Ansatz, den Karl verfolgt. Wie würdest du denn sagen, was mache ich mit diesen, bleibe ich nochmal bei diesem Grießcremig. Was mache ich mit diesen grießcremigen Leuten, damit die sich besser fühlen, damit es denen gut geht, damit die eben auch sich an dem Ort oder in der Situation wohlfühlen?
Naja, also ich glaube, für mich wäre der erste Schritt mal Verständnis zu haben, warum es dem Menschen, mit dem ich da spreche oder den ich jetzt als Grießkram bezeichne, einfach nicht gut geht. Und ich glaube oft, also aus meiner Erfahrung einfach oft, was ich merke, ist, dass Pessimismus stresst viele Menschen. Also pessimistische Menschen sind müde und vielleicht schlecht gelaunt und das... Ja, das beeinflusst einfach negativ. Und ja, die Frage, die ich mir stellen würde, ist, wie kann ich denn diesen Personen in irgendeiner Form den Pessimismus nehmen? Also ist natürlich jeder und jede selbst für verantwortlich, das ist mir bewusst. Aber vielleicht kann ich ja einen kleinen Anstoß geben, um sowas wie, ich finde, Zuversicht ist ein großes Wort, aber vielleicht im Kleinen vielleicht Vorfreude auf irgendwas wieder zu spüren. Ne? Also ich meine, wenn wir Kinder sind, wir haben ständig Vorfreude, wir freuen uns auf alles. Wir freuen uns auf Weihnachten, wir freuen uns auf unseren nächsten Geburtstag, wir freuen uns auf die Schulferien. Und ich glaube, so als erwachsene Menschen manchmal verliert man diese Fähigkeit, sich auf Dinge zu freuen. Und generell ist Vorfreude ja auch einfach, es macht ja was mit dem Gehirn. Ne? Also da wird Dopamin ausgeschüttet. Ich habe Antrieb, ich habe Motivation. Und es ist ja die Frage, wie kann man denn Leute dazu animieren, wieder ein bisschen positiver aufs Lebensgeschehen zu schauen und sowas wie Vorfreude zu spüren. Und ich glaube, das ist die Basis von Zuversicht. Und nur so kann Zufriedenheit und Lebensqualität am Ende entstehen, wenn man halt positiv aufs Leben blickt. Und ja, vielleicht würde ich da einfach meine Perspektive teilen. Ich glaube, es muss man auch immer sehen, es ist eine privilegierte Perspektive, die ich habe, weil ich aus einer sehr zufriedenen Haltung auf mein Leben blicke. Und ja, ich glaube, es geht auch nicht jedem so gut wie mir. Von daher kann ich es auch verstehen, wenn manche Leute pessimistischer sind. Aber ja, ich glaube, diese Attitude zu teilen und genau hinzuhören, was ein Mensch braucht, um vielleicht positiver auf die Zukunft zu schauen, da den Dialog anzustoßen und ein Gespräch zu suchen. Ich glaube, das wäre meine Methode.
Das ist jetzt im Grunde eine Antwort auf halber Flughöhe, weil du jetzt immer noch nicht gesagt hast, was du genau machst. Also du hast sehr genau gesagt, eigentlich, dass du etwas machst, um den Leuten eben auch diese Selbstwirksamkeit zu vermitteln oder dieses gute Gefühl oder die Zufriedenheit. Aber was ist denn deine Tätigkeit, deine konkrete?
Jetzt aktuell kann ich mal als Beispiel nehmen, also eins der Projekte, wo wir halt Zuversicht und etwas gegen den Pessimismus in unserer Gesellschaft tun wollen, ist halt das neue Projekt Demokratiekioske, was wir im Rahmen des WDCs gestalten. Und das setzt eigentlich genau da an. Also wir haben festgestellt, dass viele Menschen einfach überhaupt nicht mehr in Austausch miteinander sind, nicht mehr miteinander reden. Es gibt eine große Politikverdrossenheit. Junge Menschen wollen nicht mehr wählen, haben überhaupt gar kein Interesse mehr an den Themen Demokratie und fühlen sich da auch einfach nicht abgeholt. Und da haben wir uns dann die Frage gestellt, okay, was können wir denn eigentlich machen, damit Menschen wieder in den Austausch miteinander kommen und so möglichst barrierearm wie möglich, ne? Also klar kann ich jetzt an der Volkshochschule einen Kurs buchen, der mit Demokratie zu tun hat, aber das ist auch wieder etwas, was halt nur einer bestimmten Gruppe von Menschen nahe liegt, so einen Bildungsweg zu gehen. Und ja, dann haben wir das Projekt Demokratie-Kioske mitentwickelt. Und da geht es darum, dass wir einfach Begegnungen schaffen in öffentlichen Räumen, nämlich an Kiosken, also da, wo Menschen sowieso schon sind. Und wenn man sich mal so ein typisches Frankfurter Wasserhäuschen vorstellt, da sind alle möglichen Menschen. Also da sind da trifft sich die Nachbarschaft, da sitzen manchmal Mütter mit Kinderwagen und unterhalten sich, da sitzen Kinder teilweise rum und kaufen sich eine Tüte Gemischtes, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist es ein Ort, wo viele Menschen miteinander in Austausch kommen. Und wir haben diesen Ort identifiziert als möglichen Ort, um Gespräche zu starten und gemeinsam ja irgendwie einen anderen Blick auf das Thema Demokratie zu entwickeln.
Lass uns jetzt mal, um den Hörerinnen die Möglichkeit zu geben, genauer zu verstehen, was ihr als Organisation auch macht, würde ich mal sowas wie ein Elevator-Pitch machen. Also 4 Minuten erzählt ihr in 4 Minuten, was ihr eigentlich macht mit eurer Organisation. Weil wir jetzt teilweise sehr ins Detail reingehen, was ich auch sehr gut finde. Aber ich denke von außen, auch wenn man auf die Webseiten guckt, diese subjektive Einschätzung dessen, was die Organisation macht, nicht zu erkennen ist. Ich würde mal mit Karl anfangen und ich stoppe jetzt tatsächlich 4 Minuten und du stellst mal, jetzt nicht als Investoren-Pitch, sondern als 4-Minuten-Präsentation, wer seid ihr eigentlich und was bietet ihr an? So, ich starte mal an, los geht's.
Kurioserweise habe ich noch nie einen Elevator erlebt, der 4 Minuten unterwegs ist. Das müsste ja der 350. Stock sein. Aber sehr gerne, vielleicht unterbiete ich auch diese Zeit. Wir haben unser Unterfangen damals das Open Mind Lab genannt. Und wir heißt, dass ich mit verschiedensten Forscher-Communities zusammenarbeite. Ich arbeite zum Beispiel zur beruflichen Neugier. Da habe ich mit Kollegen an der Uni in Virginia gearbeitet, weil der das gleiche Forschungsfeld hatte. Zum Zukunftsmut habe ich mit dem Zukunftsinstitut aus Frankfurt und Wien zusammengearbeitet, weil das natürlich eine Sicht auf die Welt war, die wir geteilt haben. Und ich bin immer so der Psycho-Onkel, der so dazu bringt, was eigentlich den Menschen da berührt und was das mit ihm macht, wenn man über Zukunft spricht. Und daraus ist diese Idee entstanden, dass wir eigentlich uns um Eigenschaften kümmern und auf die fokussieren, die so eine gewisse Zukunftsfähigkeit mit sich bringen. Das heißt, die Menschen in Handlung bringen können, die ihnen Rüstzeug geben, um zum Beispiel aktiv an demokratischen Prozessen teilzunehmen. Und das, wofür ich dabei angetreten bin, ist Forschung zu nehmen, die in der Praxis sich bewährt hat. Weil Meinungen haben wir viele, Aber Ergebnisse, die wir empirisch widerspiegeln können, die zu nutzen und mit einem Ansatz des Belegens statt Behauptens zu arbeiten, das gibt mir persönlich ein besseres Gefühl, wenn ich anderen Menschen gegenüberstehe und erkläre, was man wie machen könnte. Weil es eben überindividuell ist und nicht so ein, habe ich mir mal ausgedacht, funktioniert super, kannst du hier bei mir kaufen, Ansatz. Und daraus entstand eigentlich die Forschung zu dem, hauptsächlich was wir im beruflichen Alltag sehen, also wie schaffen wir ein gelingendes Arbeitsleben. Und das, man sieht aber, das weitet sich immer mehr aus. Generell heißt es inzwischen, wie schaffen wir eigentlich ein gelingendes Leben für uns und für andere. Und das ist so der Kern dessen, woraus ich schöpfe. Und viel Forschung machen wir selber, wie zum Beispiel eben zu diesem Zukunftsmut, weil zum psychologischen Kapital gibt es mehr als 3000 Studien. Die haben wir natürlich nicht alle gemacht, wir haben ein paar gemacht von Zusammenhängen, die uns interessieren. Und dann gehen wir in die Unternehmen und entweder machen wir das über Impulse oder durch Begleitung von Veränderungsprozessen oder eben mit euch zusammen in verschiedenen demokratischen Überlegungen und schauen so, was können wir eigentlich tun? Weil das ist das, was ich gemerkt habe, was uns in dem Land fehlt. Ich bin auch Engländer, also auch heißt, ich bin auch Deutscher und auch Engländer. Und das geht. Und ich bin nicht permanent über Fußball am Sprechen mit mir selber. Und ich habe gesehen, in England gibt es in der Regierung eine Behavioral Science Unit. Das sind also wirklich Organisations- und Transformationspsychologen, die sich mit nichts anderem auseinandersetzen, als wie können wir psychologische Erkenntnis zu Nutzen eines größeren Ganzen in der Gesellschaft einsetzen. Und die kriegen wirklich ganz kuriose Ergebnisse raus, kann ich vielleicht nachher mal zu berichten. Aber das ist so der Ansatz vom Open Mind Lab und das ist das, wofür ich sozusagen jeden Morgen aufstehe, um das zu erreichen. Mit unterschiedlichsten Mitteln, mit Leichtigkeit, mit eben strategischen Tools, die schnell umsetzbar sind und die so nicht im Weichen verhallen, sodass man denkt, das ist wieder so rosa Psychologen-Zuckerwatte, aber eben auch mit viel Freude und Leichtigkeit.
Vielen herzlichen Dank für den. Das war ja jetzt viel mehr im Grunde sowohl die Darstellung, also wie ihr arbeitet, als auch der Weg, wie du da hingekommen bist, als auch der Ausblick zu anderen Organisationen, wie zum Beispiel diesen britischen Regierungsorganisationen, dieses Behavioral-Thema eingebaut haben. Also vielen Dank dafür. Jetzt, Anne, machen wir selber in Grün irgendwie. Mal gucken, was du, ob du die Zeit brauchst. Aber einfach mal in wirklich darstellen, was macht ihr, aus was besteht ihr, was bietet ihr an, um das zu verstehen?
Also Lust auf besser Leben ist ein gemeinnütziges Unternehmen und wurde vor mehr als 10 Jahren mittlerweile im Social Impact Lab damals gegründet. Das Social Impact Lab war ein Hub für Sozialunternehmertum. Und es ging quasi schon damit los, dass wir gesagt haben, also ich war damals noch nicht dabei, das war meine Kollegin Marlene Haas, die gesagt hat, Wirtschaft muss nicht profitorientiert sein. Also ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen kann sich auch damit beschäftigen, gesellschaftliche Wirkung zu entfalten. Und genauso wurde Lust auf besser Leben gegründet und unser Schaffen orientiert sich an den Sustainable Development Goals der UN. Also es gibt 17 Ziele fürs nachhaltige Wirtschaften. Einige davon kennt man halt gut, Klimaschutz zum Beispiel oder Geschlechtergerechtigkeit, das Recht auf Bildung und so weiter. Und wir versuchen als Organisation lokal diese Ziele in Projektarbeit zu umzusetzen, zu verbessern. Also jetzt mal als Beispiel, wir haben eine Entsiegelungskampagne gemacht in Frankfurt, wo wir Flächen, die vorher asphaltiert waren, mithilfe vom Grünflächenamt aufgemacht haben und bepflanzt haben, um die Lebensqualität in Stadtteilen zu steigern. Wir haben Frankfurts erstes Pfandbechersystem entwickelt. Wir haben Taschentauschstationen, die aufgestellt werden vom Einzelhandel, um das Ausgeben von Einwegtüten zu verhindern. Wir haben Beteiligungsprozesse mit organisiert, damit BürgerInnen auf die Stadtpolitik Einfluss nehmen können. Also es geht von bis. Also alles eigentlich, es ist ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben ein Projekt, da geht es darum, die Modeindustrie und die Modeschaffenden im Rhein-Main-Gebiet zu supporten, nachhaltiger arbeiten zu können. Wir haben gerade ein großes Projekt, wo es um unser Thema, Lieblingsthema Hülsenfrüchte geht, dass weniger Fleisch gegessen wird und mehr Hülsenfrüchte. Also Und das ist halt das, was die Wirksamkeit dieser Organisation ausmacht, dass sie halt je nachdem, wer hier arbeitet, dass halt unterschiedliche Interessen eingebracht werden. Und wir so selbstwirksam arbeiten können. Also theoretisch kann ich jetzt ein Problem identifizieren und dann, weiß ich nicht, sehe ich eine Fördermittelausschreibung und schreibe einen Antrag und versuche genau dieses Problem anzugehen. Und es ist eine sehr junge Organisation. Wir sind ein kleines Team, wir sind aktuell 8 Leute. Und haben einfach alle einen großen Drive, um das zu tun, was wir machen. Gleichzeitig bedeutet, dass wir ein gemeinnütziges Unternehmen sind, auch dass wir auch Sparten haben, die quasi Gewinn erwirtschaften. Das sind hauptsächlich Beratungsdienstleistungen, sowas wie CO2-Bilanzen für Unternehmen zu managen und zu erstellen oder große Beteiligungsprozesse für kommunale AkteurInnen umsetzen. Dafür werden wir dann quasi bezahlt, aber alle diese Gewinne gehen halt nicht in irgendwelche Ausschüttungen, sondern die gehen immer da rein, dass wir dann gemeinnützige Projekte damit wieder umsetzen können. Und so finanziert sich unsere Organisation sowohl über Stiftungen und Projektfördermittel, aber auch selbst über einen über den wirtschaftlichen Zweckbetrieb. Ja, das mal so zu uns. Wie viel Zeit habe ich gebraucht?
Du hättest doch 26 Sekunden gehabt.
Ja, yeah, yeah. Wow. Cool. So, jetzt, ja, sehr gut.
Also erstmal vielen herzlichen Dank. Also ich meine, da kriegt man ja allein schon von der Aufzählung der Projekte gute Laune. Auffällig ist das praktisch das häufigste Wort in deiner Darstellung, wir ist. Mhm. Also im Grunde ist es eine unglaublich kollektive Angelegenheit. Also die gesamten Projekte, ist auch dieses wunderbare Projekt Demokratiekioske, da, das ist ja, geht ja noch viel weiter. Da gibt es eine Gruppe, die daran arbeitet, für eine Gruppe, die dann eben auch sich dort aufhält. Und die Kommunikation geht dann wirklich in die demokratische Bildung. Ich würde jetzt direkt nochmal einen anderen Punkt nämlich kommen, also was kann man denn mit dieser guten Laune sozusagen möglicherweise im Politischen erreichen? Maya Göpel schreibt ja in ihrem neuen Buch Werte den Satz, die Nachrichtenverarbeitung der Rechtspopulisten wirkt effektiv in Richtung schlechter Laune. Also schlechte Laune-Produzenten sind das letztlich. Ist Zuversicht ein Mittel gegen rechtsextreme Verblödung, Karl?
Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Man kann wohl etwas dazu sagen, wie man mit Informationen umgeht, also sprich mit dem, was dieser Output dieser Partei ist. Aber Zuversicht an sich ist ja kein, das kann man sich ja nicht spritzen und dann sieht man die Welt anders. Sondern Zuversicht ist, wie du ja eben schon sagtest, eine Strategie. Und da würde was völlig anderes greifen. Also das würden wir vielleicht viel eher als kritisches Denken in Verbindung mit einer gehobenen Stimmungslage bezeichnen. Und das gelingt durchaus. Aber mit Zuversicht hat das erstmal wenig zu tun. Also zumindest aus unserer Sicht. Ne? Jeder argumentiert ja immer so ein bisschen aus seiner Welt heraus hier. Aber für uns ist da erstmal nicht so ein starker Zusammenhang, wie diese Frage vermuten lässt.
Nee, ich meine, die Frage liegt im Grunde ja auf dem Tisch. Also wie kann man gegen das, was sich da außenrum an schlechter Laune, an Depressionen irgendwie anstapelt, für sich selbst vorgehen? Also sagen, ich gucke mir weniger Nachrichten an und so weiter und so fort. Deshalb ist die Frage, war es schon in Richtung derjenigen gedacht, die das konsumieren müssen, also wir. Und das würde ich jetzt auch nochmal in Richtung Anne stellen, die Frage. Also kann man mit eben euren Aktivitäten auf Politik Einfluss nehmen?
Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu der anderen Frage, die unbeantwortet blieb. Also ich glaube schon, dass Medien da eine sehr wichtige Rolle spielen, um den Pessimismus in der Gesellschaft eben nach vorne zu treiben, was dann natürlich Auswirkungen auf ein politisches Klima hat. Also ich habe eben witzigerweise so eine Grafik gesehen, wie oft wurde das Wort Spaltung verwendet in den letzten 20 Jahren medial. Und das geht so exponentiell nach oben. Und immer wieder ist dieses Thema, wir erleben gesellschaftliche Spaltung. Aber vielleicht erleben wir das halt auch nur so, weil dieses Wort so exponentiell vielfach benutzt wird gerade. Also ist nur ein Impuls. Ich weiß es nicht, ob es so ist, aber das ist schon was ich auch erlebe. Und was war jetzt der zweite Teil der Frage? Was unser Schaffen da dagegen hält, richtig?
Ja.
Ja, also natürlich können wir als Organisation auch nicht eine politische, also das politische Klima in Gesamtdeutschland beeinflussen. Und das ist halt auch immer das, was man sehen muss, dass die eigene Wirkung vielleicht auch limitiert ist. Und ich sehe meine halt auf Frankfurt am Main aktuell limitiert oder sagen wir mal das Rhein-Main-Gebiet vielleicht kann ich auch noch mit meinem Projekt erreichen. Vielleicht hat es auch sogar Gesamtgesellschaft eine Auswirkung, weil Leute dieses Projekt sehen und denken, wow, cool, sowas kann man auch machen. Also vielleicht haben wir da eine Vorreiterinnenrolle, ich weiß es nicht, aber wissen tun wir es nicht. Wir werden natürlich am Ende dann mal eine Wirkungsanalyse machen und schauen, was wir wirklich mit dem Projekt erreicht haben. Aber was wir schon erreichen können lokal, ist, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, die sonst nicht miteinander in Kontakt gekommen wären. Also unser Hauptthema ist bei den Demokratiekiosken ist ja auch nicht, kommt an unseren Kiosk, wir erzählen euch, was das Grundgesetz ist und wie Gewaltenteilung funktioniert. Das ist nicht unsere Idee. Unser Verständnis von Demokratieförderung ist, Menschen an einen Tisch zu bringen, ins Gespräch zu bringen und vielleicht auch mal ihre Meinungen zu äußern, die vielleicht auch gar nicht gleich sind. Also vielleicht das dann auch einfach mal auszuhalten, dass eine Person am Tisch sitzt, die eine ganz andere Meinung hat, aber man merkt, ja, ist halt trotzdem irgendwie ein Mensch, wir können uns trotzdem unterhalten und wir haben jetzt halt, weiß ich nicht, einen Unterschied festgestellt, aber wir haben halt auch drei Gemeinsamkeiten festgestellt. Und da einfach Räume zu eröffnen, in denen man sowas erleben kann, das sehen wir als Ziel des Projekts. Und ich glaube, das können wir auf jeden Fall erreichen. Und ob das jetzt auf gesamtgesellschaftlicher Ebene das Problem löst. Naja, lass uns realistisch sein, eher nicht, aber es setzt auf jeden Fall Impulse. Und ich glaube, dass solche Impulse genau das sind, was wir brauchen, positive Impulse in der Gesellschaft, um in eine Richtung zu gehen, die anders ist und die ja in unseren Worten besser ist. Ja, und das versuchen wir.
Also Karl, ich frage da mal ein bisschen abstrakter jetzt als vorhin. Also wenn man jetzt sagt, du arbeitest ja mit Unternehmen, teilweise viele Menschen, das hat bis zu 500 Menschen können vor dir stehen, und du versuchst eine Transformation voranzubringen, eine Transformation von einer so misslichen Lage hin zu einer besseren Lage, jetzt mal ganz allgemein. Hast du oder siehst du oder habt ihr Werte dafür, wie stark diese Transformation sozusagen angenommen wird? Also könnt ihr das bewerten oder empirisch belegen oder gibt es da irgendwelche Pi mal Daumen Werte dazu? Also du sprichst jetzt zu 500 Leuten und was passiert dann?
Ja, also da gibt's mehr als Pi mal Daumen Werte zu. Also da komme ich auch gerne sofort drauf. Was ich so auch, als ich Andi gerade antworten hörte, noch gerne hinzufügen würde, ist das Wort Zuversicht, was auch immer man damit verbindet, entweder eine Definition, wie wir das machen, oder irgendwie so ein generelles Gefühl, das passte nicht in diese Frage rein. Aber was ich sagen kann ist, und das ist vielleicht auch etwas, was an diesen Demokratiekiosken passiert, das weiß ich gar nicht selbst, also Anne wird mich da korrigieren, wenn ich da mit meiner Intuition falsch liege, ist vielmehr das, was wir vielleicht erlernten Optimismus nennen. Und ich hatte das ja ganz kurz einmal angesprochen, erlernter Optimismus ist was anderes, als generell zu glauben, dass es schon irgendwie wird. Sondern erlernter Optimismus ist ein sogenanntes Erklärungsmuster. Und das machen wir immer. Wir erklären uns alle irgendwie unsere Erfolge und Misserfolge. Also sozusagen, war ich gut oder habe ich Schwein gehabt? Also lag es an mir oder war es Glück? Und tatsächlich sind das immer drei Fragen. Wenn uns was passiert, können wir uns fragen, wer ist die Quelle des Erfolges gewesen? Lag es an mir oder an uns? Oder war es reiner Zufall? Oder die anderen waren einfach allzu blöd und deswegen haben wir aus Versehen das super Ergebnis erzeugt. Die zweite Frage ist immer, war das reiner Zufall? Also ist das vorübergehend oder können wir das wiederholen? Dieses Erfolgsmuster. Und die dritte Frage ist, worauf könnte sich das noch auswirken? Also ist das ein isoliertes Erlebnis oder hat das Auswirkungen auf andere Bereiche in meinem Leben oder in der Firma oder im Team? Und diese drei Ebenen, ne, also die Quelle des Erfolges, die Stabilität von Erfolg und auch die Auswirkungen von Erfolg, das gibt's natürlich auch als Muster für Misserfolg. Und da gibt es tatsächlich ein pessimistisches und optimistisches Muster. Und jetzt kann man natürlich mal hingehen und sagen, wie wäre das denn, wenn Demokratie mal mehr von ihren Erfolgen erzählt, anstatt sich an den Misserfolgen abzuarbeiten, wie das so ein bisschen durchklingt in diesem Zitat von der Frau Göpel. Wenn wir nämlich das Erfolgsnarrativ oder ein erlerntes Optimismusnarrativ mit Demokratie und Gesellschaft verbinden würden, hätten wir eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Und so eine an solchen Kiosken zu erzählen, also wirklich mal zu kramen, wenn es geklappt hat, woran lag es denn? Wer war eigentlich der Urheber dieses Erfolges? Und wenn es nicht geklappt hat, woran lag das? Und was können wir ändern, um das fürs nächste Mal besser zu machen? Dann sind wir wirklich in etwas, was man erlerntem, gerechtfertigten, realistischen Optimismus nennt. Also das dazu, ne, da kann man durchaus was zu machen, aber Zuversicht wäre so das falsche, die falsche Vokabel dafür in unserer Welt. Und das, was du danach gefragt hast, sprich, kann man das irgendwie quantifizieren? Kann man da Zahlen dran schreiben, wo Menschen sich befinden, wenn wir was verändern wollen? Das kann man sehr gut. Und das liegt an einem anderen extrem sperrigen Wort aus der Forschung. Wir nennen das das transtheoretische Modell. Und auch da haben wir gesagt, das ist, das darf man nicht sagen.
Muss ich jetzt erklären, jetzt hast du es gesagt.
Das muss man, wenn man das dreimal fehlerfrei sagt, kommt man in die Psychologen-Oberliga. Und wir haben das wieder umbenannt und haben gesagt, das nennen wir die Momentum Map, weil die erzeugt Momentum, also Bewegung. Und die besteht aus 5 Phasen. Und das ist jetzt was anderes als so typische Veränderungskurven, weil das 5, sagen wir mal, psychische Grundhaltungen sind, durch die sich Menschen bewegen, wenn sie was Neues machen. Und die erste Phase ist die, ja, habe ich von gehört, aber interessiert mich nicht. Oder interessiert mich nicht, aber betrifft mich auch nicht. So, das ist Phase 1. Und dann gibt's die Phase 2, wo die Leute sagen, ja, ich habe es gehört und also eigentlich betrifft's mich auch und muss ehrlich sagen, also irgendwie, aber ich traue mich nicht so richtig. Also das ist, da ist man sehr ambivalent gegenüber dem. Erst ist total absichtslos, hier ist man so ein bisschen ambivalent. Dritte Phase ist, ja, sollten wir mal machen. Aber das ist so sehr in die Zukunft gerichtet und das ist so, wenn du sagst, ja, ich, also irgendwann mal mache ich Sport und dann hole ich mir auch einen Schrittzähler, aber ich fange jetzt langsam an, ich habe einen Bewegungsmelder gekauft. Und das, da sind wir noch nicht in der Handlung. Und erst der vierte Phase ist die, wo wir sagen, ja, mache ich. Habe ich gesehen, bei jemand anders funktioniert, Selbstwirksamkeit, mache ich jetzt auch. Und Phase 5, das sind so Leute, wenn du die darauf ansprichst, hier neu und so, Transformation, und sagen, mache ich sowieso schon, hat mich nur nie jemand nachgefragt. Und diese 5 Phasen, um das zu beantworten, was du gefragt hast, kann man empirisch belegen. 40% von Menschen in einer Gruppe, die mit was Neuem konfrontiert werden oder einer Veränderung, befinden sich in Phase 1. 35% im Schnitt, also das sind natürlich jetzt durchschnittliche Zahlen, befinden sich in Phase 2 und nochmal 15 in Phase 3. Und wenn du das flink zusammenrechnest, bist du so bei circa 90%, die weit vor überhaupt irgendeiner Handlung stehen und unterschiedlich weit entfernt sind davon. Und nur 10% sind entweder bereits am Tun oder machen sowieso schon, ohne dass sie vorher danach gefragt wurden. Und deswegen ist dieser Diskurs, der ganz am Anfang steht für dieses betrifft mich nicht, interessiert mich nicht, so ausschlaggebend. Den richtig zu gestalten und dann als zweites den Menschen Mut zu machen, diese Ambivalenz und diese Sorgen zu überspringen und zu sagen, ich mach das jetzt mal und dann wirklich ins Handeln zu kommen, um zumindest in Stufe 4 anzukommen. Aber es zeigt sich, und das ist jetzt völlig unabhängig, ob es eine Veränderung in einem Unternehmen ist, ob es eine persönliche Gesundheitsveränderung ist, es geht sogar bis zum physischen Verhalten von OP-Krankenschwestern Studien. Weil die sind natürlich immer ein bisschen nach vorne gebeucht, an der Natur der Sache geschuldet, weil der zu operierende Körper ja vor ihnen liegt. Und da hat man versucht, denen klarzumachen, das ist total schädlich für den Rücken. Und die sagen, ja, es tut auch Schweine weh. Aber die haben halt nichts dran gemacht. Ne? Die haben gesagt, ja, ne, kannst du nichts ändern. Und dann hat man wirklich in Studien mit diesem Modell, mit dieser Momentum-Map gearbeitet und konnte wirklich empirisch zeigen, wie die sich durch diese Phasen durchbewegen, hin zu einer Verhaltensveränderung. Und weil das so aus der Psychologie kommt, ist da inzwischen sind da so gute 60 Millionen Dollar Forschungsgelder in dieses Modell und seine Bestätigung oder Verbesserung eingeflossen. Aber diese Zahlen, die sind durchaus bekannt und die sind in einem gewissen Maß verallgemeinerbar.
Ja, wir kommen auch, glaube ich, so ein bisschen irgendwie zum Ende. Jetzt würde ich auch ganz gerne euch beiden nochmal fragen, also Anne und auch Karl, was ihr gerne noch gesagt hättet, bevor ich euch noch eine Abschlussfrage stelle. Anne, hast du noch irgendwas auf den sozusagen, was du gerne loswerden würdest?
Ja, ich hätte natürlich noch gerne ewig mit dir über dieses Demokratie-Kiosk-Projekt gesprochen. Aber ja, ich weiß nicht, also ich will einfach gerne sagen, dass ich mich total freue auf dieses Projekt nächstes Jahr und ich möchte alle Menschen, die das hören, auch herzlich einladen, an unsere Demokratie-Kioske zu kommen und zu schauen, was wir dort machen. Also wir haben gerade Bewerbungen von über 60 Künstlerinnen und Künstlern erhalten, die an diesen Kiosken eigene Aktionen umsetzen wollen, über Performances, es soll gerappt werden, es soll gedruckt werden, es soll gezeichnet werden, alles so im rund um die Demokratie und dieses Thema. Und ich glaube, das wird einfach ein ganz tolles, buntes Programm. Und wir freuen uns einfach auf alle Menschen, die da hinkommen, die das supporten und die das sehen. Und ja, freuen uns einfach auf das nächste Jahr.
Karl, was hättest du denn gerne noch gesagt?
Keine Ahnung, also was kann man nicht alles dazu sagen, wenn man 20 Jahre dazu forscht. Aber eines schoss mir jetzt gerade noch durch den Kopf, und das ist was wir gar nicht angesprochen haben, sind die Motive. Also nicht warum macht ein Mensch das, sondern mit welchem Ziel geht er zur Wahl oder nicht, wählt die Partei oder jene. Das ist jetzt nicht Demokratieforschung und Allensbach und sowas, sondern für uns ist es viel eher die Frage, wie können wir verstehen, was den antreibt. Und als vielleicht an Abschlussanekdote, um zu zeigen, warum das so wichtig ist, das nicht so als Gedöns abzutun, diese Behavioral Science Unit in London, die wurde zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt aktiviert. Und zwar war das so, dass die englische Regierung gesagt hat, Leute, wir haben so viele Hausbesitzer, dass in England ist das viel häufiger so, dass ein Mensch seine Haushälfte besitzt, als dass er sie mietet, wie hier in Deutschland. Und die, wenn wir denen das bezuschussen, dass die ihren Dachboden isolieren, dann haben wir echt was für die Energiekosten und die Nachhaltigkeit getan. Und dann haben die dieses Programm ausgeschrieben und es gab null Reaktion. Und dann haben die sich gefragt, wieso denn hier? Wir machen das so interessant und du kriegst so die Kohle und alles ist da. Und warum will das keiner? Und dann haben die halt diese Psychologen losgejagt und die haben mit den Menschen gesprochen und haben gesagt, woran also denkt ihr denn, wenn ihr das so hört? Ne, Energiekosten und hier Dämmen vom Dachboden. Und ich sagte, also das ist ja ganz klar, da oben, da ist so viel Gerümpel, bis ich das isolieren kann, muss ich diesen ganzen Schrott da wegräumen. Und das habe ich keinen Bock drauf. Und dann sind die mit dem Wissen zurückgegangen an die Regierungsteil und haben gesagt, wie wäre das, wenn wir nicht das Isolieren bezuschussen, sondern das Entrümpeln? Und dann haben die das gemacht, also da haben die dann auch wieder Empirie gemacht in zwei Stadtteilen und siehe da, das funktioniert. Aber da siehst du eben, dass Motivlagen so unterschiedlich sind, dass wir oft mit den besten Bemühungen nicht daran scheitern, dass sie es nicht wollen, sondern dass wir das falsche Motiv erst einmal in den Fokus genommen haben. Und das ist etwas, das mich sehr umtreibt, gerade in Bezug zu Menschen für Veränderungen einzuladen. Welches Motiv hätten die denn eigentlich, was zum Beispiel torpediert wird durch die Veränderung? Und dann müsste man den größten gemeinsamen Nenner finden, um die positive Seite dieses Motivs zu finden. Und dann haben scheinbar solche Kampagnen auch sehr viel mehr Wumms. Aber das ist das, was mir also aktuell sehr auf dem Herzen liegt, weil es einfach uns sehr umtreibt, auch in Organisationen, dieses Finden von Motiven.
Also das fand ich jetzt einen unglaublich guten Cliffhanger, sag ich mal, von hier aus zu einem von mir aus Panel, da würde ich auch gerne mitmachen, irgendwann im nächsten Jahr, wo man dieses Thema eben nochmal genauer beobachtet, also das Motive-Thema. Und ich finde dieses Beispiel auch wahnsinnig gut. Es ist einfach so eine Querbetrachtung, die dann alles ändert. Also es ist im Grunde irgendwie dasselbe Ergebnis, nur es wird auf eine ganz andere Art und Weise kommuniziert und es passiert dann plötzlich was. Das ist auch die Nähe, also zu den Menschen spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle. Also das Wissen um diese Fragestellung, ich will eigentlich nicht entrümpeln oder so. Das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel, das aber eine ganz grundlegende Thematik gut illustriert. So, jetzt, auf was freut ihr euch jetzt als Nächstes und Anne, so, dann am Schluss kommt dann der Karl nochmal.
Ja, worauf freue ich mich? Also jetzt in beruflicher Hinsicht würde ich sagen, eben auf das kommende Jahr und auf den ganzen Weg, der uns noch dahin führt. Also es ist aufregend und wir haben viel zu tun. Es sind halt über 120 Veranstaltungen, die wir organisieren an den Kiosken. Gleichzeitig haben wir nochmal zusätzlich 30 Veranstaltungen, wo wir in Kinder- und Jugendeinrichtungen gehen, um mit Kids über Demokratie zu sprechen, mit einem Planspiel. Also ja, wir freuen uns einfach auf das Gewusel, was da entsteht, im besten, im positivsten Sinne, sage ich mal. Und ja, wir haben schon einfach sehr viele spannende KooperationspartnerInnen gefunden, super interessante KioskbesitzerInnen, die Lust haben, Teil des Projekts zu werden und natürlich halt auch ein tolles Projektteam. Und ja, deshalb blicke ich da ganz positiv auf die nächste Zeit.
Sehr schön. Da bleibt uns jetzt zum Abschluss der Sendung nur noch das, worauf du dich besonders freust, Karl. Und
ja, worauf freue ich mich? Also es gibt immer so viele Dinge und ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, das ist auch manchmal unfair, aber eigentlich freue ich mich total auf die kommende Jahreszeit. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, ich bin Engländer. Das heißt also, die kommende Jahreszeit ist einfach sozusagen meine Lebenseinstellung, mein Operating System. Wenn es so richtig schön nieselt, dann blühen wir ja auf. Und der zweite Punkt ist, eigentlich ist das die Jahreszeit, wo sich psychologisch gesehen die Spreu vom zuversichtlichen Weizen trennt. Weil es zeigt, dass ein Ereignis von draußen, nämlich schlechtes Wetter, überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, die in unserem Kopf stattfindet. Sondern wir sind der Herr dessen, welche Urteile und Meinungen wir zu dem haben, was außerhalb von uns passiert. Und diese Urheberschaft des eigenen Denkens und Handelns, die wird nirgendwo deutlicher, als wenn wir keine Wahl haben, also offensichtlich keine Wahl haben, wie bei schlechtem Wetter, aber wir haben immer die Wahl, wie wir sehen. Und das ist eigentlich das, worum sich ganz viel dreht in der Gesellschaft. Nicht das Ereignis ist ausschlaggebend, sondern meine Haltung zu dem Ereignis. Und das auf die Probe zu stellen, darauf freue ich mich jeden Herbst.
Ja, vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Es war ein wunderbares Gespräch und es hat eigentlich alles das erfüllt, was ich mir erhofft hatte, obwohl ich habe hier auch noch 10 Fragen, die aber unser Sendeformat komplett sprengen würden. Von daher vielen herzlichen Dank, Anne. Vielen herzlichen Dank, Karl.
Ja. Danke für die Einladung.
Habe mich sehr gefreut. Tschüss.
Tschüss.
Amnesty dazu motiviert, zukunftsmutig zu sein? Wir teilen Geschichten von Menschen, ihrem Einsatz und der Kraft, die jeder einzelne von uns entfalten kann. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die sich mit großem Mut für unser aller Menschenrechte einsetzen. Gegen Diskriminierung, Folter, Todesstrafe, Klimawandel, für Meinungs- und Versammlungsfreiheit und so weiter. Amnesty versucht, diese Menschen in ihrem Einsatz zu unterstützen und durch weltweite Aufmerksamkeit vor Repressionen und Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Die Menschenrechte gelten für alle Menschen von Geburt an. Im Moment sehen wir aber weltweit, auch in Deutschland, dass menschenfeindliche Kräfte aus der Mitte der Gesellschaft Zulauf haben. Obwohl sie Hass und Ausgrenzung schüren und die Menschenrechte nur noch einigen wenigen, die sowieso schon privilegiert sind, zubilligen wollen. Deshalb müssen wir noch mehr werden, noch lauter und noch mutiger dagegen aufstehen. Es kommt auf jede einzelne Person an. Du kannst mit einem Klick positive Veränderungen für einen anderen Menschen erreichen. Für eine Freilassung sorgen, bessere Haftbedingungen, ein faires Gerichtsverfahren oder dafür, dass ein Mensch zum Beispiel in den USA am Leben bleibt, weil die Todesstrafe in eine Haftstrafe umgewandelt wird. Wie das geht? Das zeigt sich ganz gut am Beispiel des Briefmarathons, der jedes Jahr Ende November startet. Dann setzen sich hunderttausende Menschen überall auf der Welt für 9 oder 10 Menschen ein, deren Rechte verletzt werden. Sie schreiben Briefe. Ja, genau. Sehr oldschool, sehr wirkungsvoll. Wenn Millionen Briefe bei Regierungen oder anderen Verantwortlichen von Menschenrechtsverletzungen ankommen, die den Schutz einzelner Menschen fordern, kann das schlecht ignoriert werden. Oft erfahren wir dann schon im Februar von Freilassungen oder anderen Verbesserungen. Von den Menschen, für die wir uns einsetzen, hören wir immer wieder, wie wichtig diese internationale Solidarität für sie ist, um die Hoffnung zu behalten und ihre sehr schwierige Situation durchzustehen. 2015 haben während des Briefmarathons tausende Menschen die Freilassung von Fred Bauma gefordert. Der Jugendaktivist in der Demokratischen Republik Kongo saß in Isolationshaft ohne Kontakt zu einem Anwalt oder seiner Familie. Fred wusste nicht, dass tausende Briefe aus der ganzen Welt bei den Behörden ankamen. Aber er hat gemerkt, dass sich seine Haftbedingungen plötzlich verbessert haben. Irgendwann hat ein Gefängniswärter ihn gefragt: Wer bist du? Warum kennen dich so viele Menschen? Am Ende haben die vielen Briefe dazu beigetragen, dass Fred Bauma im August 2016 freikam. Amnesty bietet viele verschiedene Möglichkeiten, sich für die Menschenrechte einzusetzen und Menschen wie Fred Bauma zu unterstützen. Sein Beispiel zeigt, die Welt lässt sich nicht durch eine einzelne Person oder Aktion positiv verändern. Es braucht ganz, ganz viele Leute, die laut in erster Reihe oder leise und weniger sichtbar sind, aber deren Einsatz und Solidarität genauso wichtig ist. Das gilt in Deutschland genauso wie an anderen Orten. Auch aus etwas Kleinem können wir zusammen etwas Großes machen, wenn wir viele sind. Mich kostet es ungefähr 3 Minuten, eine Petition zu unterschreiben. Dann aber die eigene Wirksamkeit zu erfahren, zu sehen, ich kann mit einem Klick dazu beitragen, dass Menschen wie Fred Bauma freikommen. Weil ich Teil einer riesigen UnterstützerInnengruppe bin, zeigt mein einzelner Klick Wirkung. Diese Kraft macht zuversichtlich.
Zum Abschluss hörtet ihr noch einmal ein sehr ermutigendes und motivierendes Statement von Ines Wildhage von Amnesty International. Eine Werbung für den Einsatz für die Menschenrechte. Wir sind viele und wir können etwas ändern. Das hat sie eindrucksvoll beschrieben. Das Gespräch mit Anne Bartens und Karl Notten führte mein Kollege Georg Christoph Bertsch. Viele nützliche Infos zum Thema World Design Capital Frankfurt Rhein-Main 2026 findet ihr unter wdc2026.org oder meldet euch direkt im WDC Office in Frankfurt. Wir wünschen euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure WDcast und DDcast Redaktion.